Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast.
Oh mein Gott, das war ja furchtbar.
Ich liebe dieses Pult einfach. Heute sind wir gar nicht so live beieinander, denn Frau Schalow hat sich entschieden, schon wieder mal eine Woche von mir weg zu sein. Und deswegen sind wir hier zusammengeschaltet zwischen Potsdam und Frankfurt. Wie waren deine ersten Nächte da drüben?
Kurz und okay.
Kurz und okay.
Na, die erste Nacht war kurz und die zweite Nacht war okay.
Gewöhnst du dich ins Bett?
Das Bett ist furchtbar. Ich habe ihm schon gesagt, da muss ich ein neues Bett kaufen. Ich werde wahrscheinlich nie wieder in diesem Bett schlafen, aber dieser Mann ist so klein und so leicht und er hat trotzdem irgendwie eine Kuhle in seiner Matratze auf der Seite, wo er immer liegt.
Wenn schon eine Kuhle da ist, ja, freut man sich.
Und das Bett knarzt halt auch irgendwie. Aber es...
Wir haben ja einiges auf der Uhr, denn du bist mal wieder richtig gut vorbereitet. Ich hoffe, ich habe gerade ja schon einen Sneak Peek bekommen, dass es einfach Sachen sind, über die ich mich herrlich aufregen kann.
Okay, ja.
Nice. Ich habe hier die Fragenkarten und weil wir ja nicht beieinander sitzen, darfst du mir jetzt mal eine einstellige Zahl nennen.
8.
5, 6, 7, 8. Auf welche Frage suchst du aktuell in deinem Leben eine Antwort?
Darf es nur eine Frage sein? Ja, ich glaube, wenn es um mein Leben geht, dann ist es irgendwie immer die Frage von, was macht mich glücklich? Ich kann ja Dinge nur durchziehen, wenn ich Bock habe. Das ist so ein bisschen ja immer der große Verzweiflungssatz, den meine Mutter mit mir hatte, schon früher, weil ich kann nur Dinge, die Spaß machen. Ich kann nur mit Menschen, die mir Spaß machen. Ich kann nur Arbeit, die mir Spaß macht. Es muss immer Dopamin dabei sein. Das liegt vielleicht auf jeden Fall auch am ADHS. Aber ist auch einfach eine Lebenshaltung, Lebenseinstellung von mir. Und deswegen dreht sich sehr viel rund um meine Lebensfragen, rund um, was tut mir gerade gut, was brauche ich gerade, wo will ich gerade hin? Und rund ums Bemerken von, was tut mir nicht gut, was fühlt sich nicht gut an, was muss weg. So.
Das ist ganz schön viel Bewegung. Im Sinne, ne? Also ganz schön viel, also eigentlich nur Bewegung. Hast du das manchmal, dass du, was wollte ich gerade fragen? Ach so.
Ganz schön viel Bewegung, hast du gesagt.
Genau, wenn es so bei dir ist, hast du manchmal den Drang irgendwo auch einfach mal, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also einfach mal irgendwas gut sein zu lassen.
Das ist kein Konzept, was ich greifen könnte.
Das ist kein Konzept.
Mhm. Also wenn es mir egal ist, aber dann ist es mir halt auch egal.
Ja,
also,
dann lasse ich es nicht gut sein. Lassen. Ja, genau.
Es ist mir egal. Aber sobald etwas Bedeutung für mich hat, etwas oder jemand.
Alright. Jetzt kannst du ja leider keine Karte ziehen. Aber ich mach das. Weißt du was? Du musst mir die einfach vorlesen. Ich glaube nämlich, das hier ist heute meine Karte.
Wer von uns hätte wohl die beste Chance, mit seiner oder ihrer Lebensgeschichte einen Oscar zu gewinnen?
Yo, ich glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Ich bin mir
sehr sicher.
Ich glaube, all meine Lebensbereiche, die könntest du, wenn du da Bock drauf hättest, könntest du die richtig mit wenig ausschmücken, aber mit sehr theatralischer Darstellung könntest du schon was basteln. Je nachdem, wo du anfangen und aufhören willst, aber...
Wenn man das dann noch in eine andere Zeitepoche packen würde, wäre das irgendwie auch noch mal krasser.
Oh ja, welche würde da hinpassen?
Ja, na, entweder so krass in die Zukunft, sowas Sci-Fi-mäßiges irgendwie, könnte ich mir total was drunter vorstellen, wenn man so ein bisschen abwandeln würde. Oder halt so Mittelalter oder sowas, ne? Oder der Sturm und Drang, Romantik vielleicht da.
Da sind wir wieder. Der junge Werther. Wusstest du, dass das in meiner Tinder-Bio steht?
Was steht in deiner Tinder-Bio?
Ja, du hast bei Tinder doch immer so halbe Sätze, die du dann, um dich vorzustellen, die du dann einfach beendest.
Mhm.
Und ich glaube, da steht sowas drin wie, wenn du deinem Leben einen Titel geben würdest, dann wäre es... Und da habe ich drin zu stehen, wie der junge Werther seine Leiden fand und sich für eine Arschbombe in ihre Mitte entschied, Ah ne, und vorher noch Burger und Proteinpulver. Dann Bindestrich, dann den Rest. Und in Klammern Arbeitstitel. Ich finde eine Schweinerei, dass mich da noch niemand drauf angesprochen hat.
Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich dein Profil irgendwo mal finde, wir sind ja fast überall gleich angemeldet und manchmal finde ich dich ja dann halt auch irgendwo, dann denke ich halt auch jedes Mal so, oh, ich würde dich sofort wieder super liken, super matchen, dir direkt schreiben, wie beim ersten Mal. So, ich bin schon verknallt. Das ist jetzt mein Date-Vorschlag. Und wann heiraten wir?
Habe ich gerade erst kurz hier vor der Aufnahme jemandem im Personal Training erzählt. Da war es nämlich das Thema Online-Dating. Und sie fragte, wie lange ich eigentlich auf der Plattform war, bevor ich damals Maria da getroffen habe. Da habe ich gesagt, ja, 2 Wochen. Puh, was? Es war schon, es war auch auf Empfehlung, ne? Also, weiß ich nicht. Warst du damals eigentlich noch auf anderen Plattformen unterwegs? Also warst du da auch so
wie immer
weit verteilt?
Ich habe die immer gleichen 6 oder 8 Plattformen, die ich schon immer mal mehr, mal weniger bespiele.
Okay.
Und damals ja, war es halt mehr OkCupid.
Ah ja. Ja, dann noch krasser. Ist es gerade noch so irgendwie? Bist du da gerade auch noch?
Nee, im Moment ist es nur Joyce und Tinder.
Weil du gerade eher so einen Hang dazu hast oder weil es besser funktioniert im Moment?
Weil es besser funktioniert, ja, weil da gerade einfach die besseren Menschen mir über den Weg laufen. Wobei bei Tinder würde ich das jetzt gar nicht mal so sagen. Bei Tinder sind die Menschen halt potenziell ein bisschen schöner, habe ich das Gefühl. Mhm. Und auf Joyce, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber findet man tendenziell mehr Inhalt. Dadurch, dass du dir da richtig so wie so ein Facebook-Profil anlegst, da richtig einen Text schreiben kannst, deine ganzen, da kommt halt doch schon mehr Persönlichkeit bei rum, obwohl die Überschrift ja eigentlich Sex ist, als es auf so einer Dating-App mit 250 Zeichen der Fall ist.
Ja gut, nachdem man dann die ganzen Ulrichs aussortiert hat, ne?
Ja, klar, das ist ja immer das Problem.
Okay, alright. Also, ich krieg den Film oder die Serie. Und du darfst jetzt nochmal sagen, worüber du eigentlich heute reden wolltest.
Wir machen heute Science-Backed Mythbusting. Ich bin über ein Instagram-Profil gestoßen, Dr. Max Butterfield. Und Dr. Max Butterfield macht Forschung zum Thema. Wie sind Menschen glücklich? Wie funktionieren Beziehungen? Was machen Männer? Was machen Frauen? Also Sozialforschung, Soziologe. Ich weiß gar nicht genau, worin der promoviert hat, weil ich mir immer nur seine kleinen Videos angucke, wo dann immer Max Butterfield, Dr. Max Butterfield, das ist immer so sein Signature-Move, dass er so an die Kamera geht. Und der fuckt sich halt ab über Influencer. Das heißt, die erste Sequenz von seinem Video ist immer irgendein Mythos. Wie zum Beispiel der erste Mythos, den wir gleich zusammen klären werden. Moment. Eine Sache, die zu unserer Beziehung gerade sehr gut passt, ist der Mythos, man sollte nie wütend ins Bett gehen.
Ja, woher stammt er denn eigentlich?
So. Genau, die Behauptung ist, Konflikte müssen vor dem Schlafengehen gelöst werden, sonst verstärkt sich die Wut. Was sagst du denn dazu, Tobias, bevor ich sage, was die Forschung dazu sagt?
Nee, bei mir verstärkt sich meistens die Wut, wenn wir weiter streiten.
Na, das klingt immer für mich so, als ob ich einfach unfähig wäre, dich zu beruhigen. Was glaubst du, bin ich unfähig, dich zu beruhigen oder bist du unfähig, dich zu beruhigen?
Nee, ich bin unfähig, mich in dieser Art von Verbindung zu beruhigen und den Schalter zum Umlegen zu finden. Ich glaube, es ist auch weniger ein Schalter, sondern es ist mehr ein Regler.
Ja. Es macht aber ganz viel mit mir, weil ich so sehr daran glaube, dass ich total in der Lage dazu bin, Co. zu regulieren. Und das ist ganz, ganz schwierig für mich, oftmals immer noch zu akzeptieren, dass du jemand bist, der, bevor er Co. regulieren kann, sich selbst regulieren muss.
Ja, also kannst du auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der das besser mit mir gekonnt hätte.
Aber es ist immer noch absolute Rotze, ja.
Aber mein Teil bleibt ja trotzdem so. Also,
ja, wie ist denn das für dich? Also ich hatte, bevor ich mit dir,
wenn du mich fragst, ich weiß das ja aber einfach von mir, dass das so ist. Und dass das, selbst wenn ich die Koregulation mehr zulasse, oder es kommt ja auch ganz auf die Situation an, ne? Nehme ich aber trotzdem noch dieses Aufgeladensein und diese Aufregung, die bleibt ja trotzdem.
Ja gut, die ist bei uns genetisch mit der MAO, die wir beide haben. Also wir haben beide das Gen, was super, super doll Noradrenalin schießt in unseren Körper und Adrenalin. Und dann aber richtig langsam abbaut. Also wir haben beide, geil, dass das Adrenalin richtig lange im Körper bleibt und man also die ganze Zeit auch diese körperliche Erscheinung hat von Fight. Na, deswegen heißt dieser Podcast auch Beziehung mit Wutproblem, weil wir haben beide tatsächlich eine körperlich unterstrichene Aggressionsthematik. So. MAO-A ist eigentlich was Männer eher haben. Es ist ganz selten, dass Frauen eine Slow MAO-A haben, so hat es meine Ärztin mir zumindest erklärt. Shoutout Dr. Simone Koch, die hat auch einen Genetikkurs draußen für alle, die das so interessiert, was man da so machen kann. Hängt auch viel mit Gesundheit zusammen. Ja, und wie ist denn das für dich aber? Weil bevor ich mit dir zusammenkam, war ich auf jeden Fall genau das, auch mit meinen Beziehungen davor, war immer, okay, wir gehen nicht schlafen, bevor wir nicht irgendwie ein gutes Gefühl wieder miteinander haben, irgendwie eine Harmonie hergestellt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und du hast mich komplett davor sozusagen oder da reingeworfen, reingezwungen schon, aufgrund eben dieser Geschichte mit dir, dass wir manchmal wütend schlafen gehen, dass wir manchmal auch dann getrennt schlafen, weil es für einen oder beide unmöglich ist, gerade wieder so eine erzwungene Nähe hinzukriegen. Was macht das mit dir? Was hast du für Gedanken dazu?
Ja, also das fühlt sich so oder so scheiße an. Also, weißt du, ja, also, dass es wirklich so ist, dass wir gar nicht vorangekommen sind und dass der Konflikt komplett unbearbeitet da steht, also das findet ja nicht statt. Also, ne, das ist ja immer eine Sache von, ich merke gerade nicht, oder naja, bei dir gab es das auch schon mal, dass du einfach an der Stelle nicht so weitermachen konntest. Ja, bei mir aber halt auch, bei mir auch sehr wahrscheinlich. Naja, und da heißt es ja aber nicht, also da sind wir ja nur auch angekommen, weil wir schon Schritte gegangen sind zusammen, den Konflikt ausgetragen haben. Und da es ja bei uns meistens so ist, dass der Konflikt, egal wie viel Aufregung da ist, ne, und egal wie viel, ja, manchmal auch Humbug man da von sich gibt oder wie doll da ein Anteil am Ruder ist und nicht das selbst, ist das schon immer trotzdem inhaltsvoll. Und dadurch merke ich zumindest, dass ja auch immer hier gerade was passieren soll und dass du also ganz weit weg bist von, du bist da einfach nur, also bist da einfach nur gerade mit einem Vorschlaghammer unterwegs und eigentlich ist es nur zerstörerisch. So, es ist ganz weit weg davon.
Und das war ich Mitte auch, 20, würde ich sagen.
Ja.
Mitte und, 20 war ich wirklich richtig gut darin, ja.
Ja. Und weil das so ist, dass immer irgendwie in unseren Konflikten Inhalt mitschwingt und immer ja irgendwie das Gefühl vermittelt wird von schon alleine, ja, wir streiten, wir wissen, dass dieser Konflikt hier gerade ausgetragen werden muss auch. Es ist für mich halt auch eine ganz logische Folge, dass unter dieser Prämisse, dass es dann ein reines kapazitäres Thema ist, was hier gerade geht. Ja, also ja, schon alleine, wann tun wir das? Ja, bei mir ist es jetzt schon auch ganz schlimm, dass ich dann schon immer es brennt mir dann so richtig auf den Nägeln schon. Wenn wir abends oder nachts Konflikt haben, nur weißt du, weil dann wird die Nacht immer kürzer und dann ist das auch nochmal eine Sache, die noch mehr mit reindrückt und so weiter. Ja, und deswegen, also wir tragen den aus und ich glaube, ich könnte nicht gut, ich könnte nach dem Mythos nicht gut einfach so schlafen gehen, wenn ich mir nicht komplett sicher wäre, dass wir das schaffen. Also ich könnte den Konflikt auch nicht unterbrechen, wenn ich da ängstlich wäre und eigentlich nur Fragezeichen in mir hätte, ob wir das hier hinkriegen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir das hinkriegen. Nur deswegen kann ich überhaupt unterbrechen.
Ich glaube, das ist auch einer der größten Punkte, warum alle Menschen mit so einem anxious attachment auch aufschreien und sagen, wie, das ist ein Mythos. Nee, also das kann ich nicht. Wir können nicht wütend schlafen gehen, weil ich bin mir ja unserer Bindung nicht sicher in Konflikt.
Ja, genau.
Na, und das ist halt, ich bin mir auch unserer Bindung super sicher in Konflikt. Mittlerweile, seit du auch deine vermeidenden Anteile, also unser Konflikt hat sich ja auch krass entwickelt, dazu, dass du ja auch zumindest mittlerweile auch mal sagen kannst, was so in dir vorgeht und mir einfach damit auch total Sicherheit geben kannst, wenn ich weiß, ach so, ah ja, okay, das fuckt dich gerade ab oder da hängst du gerade noch oder das brauchst du jetzt gerade oder so, dann reicht mir das ja schon völlig. Ne? Ich glaube, das ist so das Ding. Die Forschung sagt, Schlafmangel verstärkt negative Gefühle. Die Psychologin Amy Gordon berichtet, dass Menschen nach einer schlechten Nacht eher streiten und weniger Mitgefühl für den Partner haben. Na, ich habe 5 Stunden geschlafen die Nacht davor, bevor wir dann gestern Abend, pass auf, geht weiter. Paare, die müde sind, können Probleme schlechter lösen und interpretieren das Verhalten des anderen negativer. Ich glaube, bei uns ist gestern dann einmal so um 0.15 Uhr komplett nochmal eskaliert.
Ja.
War auch dumm von uns. Wissenschaft sagt, nein.
Er geht so, schlafen, verdammt. Na?
Geht das schlafen.
Das bringt ja alles gar nichts mehr, genau.
Eine längere Diskussion spät nachts kann den Konflikt eskalieren. Die Psychologin Sabrina Romanow rät daher, bei intensiver Wut eine Pause einzulegen und das Gespräch nach einer guten Nacht oder nach einer Pause fortzusetzen. Das ist halt das Problem, wo halt anxious Menschen, aber kommst du zu mir zurück, wenn wir jetzt hier pausieren? Liebst du mich überhaupt, wenn wir streiten? Na, das ist halt dann super schwierig, weil da die Angst einsetzt, dass Beziehung abbricht. Nie wütend ins Bett gehen ist also keine allgemeingültige Regel. Manchmal ist Schlafen die bessere Lösung.
Genau, ich glaube, so, jetzt seid ihr Zuhörer mal wieder dran. Ich glaube nämlich, das ist ja schön und gut, das zu wissen. Ich glaube, das müssen erstmal aber eure potenziellen Streitpartner, wenn es auch die romantischen Partner sind oder mit wem ihr auch immer öfter mal streitet, die müssen das aber auch wissen. Die müssen auch diesen Hintergrund wissen. Weil ich glaube, wir stoßen sonst ganz schnell an diese Grenze von, es wird ja gerne auch mal abgetan, also habe ich selber schon ganz oft erlebt, wie, also wenn ich den Vorschlag dann gemacht habe, dass das dann ein Flüchten ist. Aber ich glaube, das muss man vorher mal abgesprochen haben, dass das potenziell für beide eine Option sein kann.
Ja, und das ist, wie gesagt, einfach auch dieser anxious.
Ja. Ja, genau.
Attachment-Style.
Aber das meine ich ja. Ne? Also um da überhaupt was dran zu verändern oder um überhaupt diese Option mal hinzulegen, dann muss die vorher klar sein. Also das reicht jetzt nicht, wenn das einer weiß, das hier bei uns gehört hat oder selber schon mal gelesen hat und dann einfach weiß, na, statistisch bringt das hier nichts mehr, dann mache ich jetzt mal einen Vorschlag zum Abbrechen.
Und gleichzeitig wissen wir ja auch, dass Beziehungszufriedenheit damit zusammenhängt, wie schnell Repair gemacht wird. Also wie schnell wir reparieren. Ne? Auch da sagt die Wissenschaft, je schneller, desto besser. Aber am besten sind die Paare, die binnen 7 Minuten wieder repariert haben. 7 Minuten nach Konflikt. Ich glaube, wir sind bei Stunde 14 gerade. Ja?
Ja?
Also kurz vor Trennung, mein Herz. Pass auf, ich würde gerne ein paar mehr Mythen schaffen. Hast du Bock, dass wir mal weitermachen?
Hau mal rein, warte.
Mythos. Mhm. Männer und Frauen können nicht befreundet sein.
Jo.
Ja, die Behauptung ist, heterosexuelle Männer und Frauen können keine platonischen Freundschaften führen, weil immer sexuelle und oder romantische Gefühle im Spiel sind.
Absolut.
Wie ist das bei
aber
dir? Warst du schon
Frauen.
Mal mit Frauen? Von den Frauen nur? Okay. Warst du schon mal verliebt in eine Freundin von dir?
Nee, tatsächlich nicht. Verrückterweise.
Ich glaube, das ist gelogen, weil ich weiß, bist du mit Freundinnen von dir zusammengekommen, oder nicht?
Soweit ich weiß, bin ich mit Freundinnen mit mir zusammengekommen.
Warst du nicht mit der Mutter deines Kindes befreundet, bevor ihr zusammengekommen seid?
Ah, nee, wir hatten keine tiefe Freundschaft vorher. Also wir kannten uns vorher, ja.
Ah ja, okay. Da hatte ich das falsch abgespeichert. Na gut, ich dachte jetzt, I catch you. Ich dachte jetzt, jetzt kriege ich ihn. Siehst du, bist auch so einer. Okay, ja. Gut.
Nee,
ich wollte schon sagen,
so.
Schade, aber finde ich halt gut. Ja, sag.
Ja. Ich hatte so in verschiedenen Lebensphasen, hatte ich immer mal eine Freundin, die auch länger da war. Jetzt gerade habe ich auch eine gute Freundin, die da ist. Und ehrlich gesagt, ne, kennst ja mein Ding dazu. Ich hätte auch gern eine weitere Freundin, weil die Freundin, die ich habe, die wohnt halt viel zu weit weg, so wie es irgendwie fast mit allen von meinen Bekanntschaften ist, dass die irgendwie einfach alle viel zu weit weg irgendwas zu tun haben oder da wohnen oder ständig pendeln und ja, sind alle nicht so greifbar.
Ja.
Ja, und die mochte ich alle sehr, sehr doll. Aber irgendwie, das ist auch spannend eigentlich, weil all diese Personen, die habe ich bisher auch also absolut als sexuelle Wesen wahrgenommen. Und die sich auch. Und ja, irgendwie ging es aber trotzdem. Also was heißt trotzdem? Ich gehe jetzt auf den Mythos ein einfach, ne? Trotz dieses Mythos sozusagen, dass das ja eigentlich gar nicht gehen darf. Das ist jetzt aber auch wieder nur meine Geschichte und ich glaube, einfach aus Erfahrung und von vielen Geschichten, die ich schon gehört habe, ist da ziemlich doll viel dran. Ich glaube, gerade bei Männern ist es ganz oft so, dass da irgendwie einfach so eine gewisse Spannung herrscht da immer.
Gerade bei Männern, genau, da wäre ich auch genau bei dir. Ich habe einige Freundinnen. Ich bin selber eine Frau, die sagt, ey, ich finde das so scheiße, dass ich irgendwie keinen engen männlichen Kumpel habe einfach, weil das immer irgendwie am Ende komisch geworden ist oder dann tatsächlich rauskam, so ja, eigentlich habe ich nur gewartet, bis du auch auf mich stehst oder so, bis ich da mal rankomme. Und das beschreiben viele Frauen im Internet, das beschreiben viele Frauen auch aus meinem Umfeld. Und ich würde auch sagen, dass das bis zu einem gewissen Grad normal ist, weil die Foundation jeder guten Beziehung ist Freundschaft. Also Beziehungen bilden sich über Zeit, müssen aufgebaut werden und da bildet sich dann eben üblicherweise auch eine Freundschaft. Und deswegen finde ich es jetzt auch erstmal gar nicht abwegig, dass aus Freundschaft heraus romantische Beziehungen entstehen können. Diese grundsätzliche Geschichte mit Männer und Frauen können nicht befreundet sein, glaube ich trotzdem, ist ein Mythos mit realer Bewandtnis. Und das Problem, glaube ich auch, sind die Männer. Also mein Take dazu ist, ich glaube, Männer sehen Frauen ganz oft nicht als Menschen, sondern als wandelnde Masturbationshilfe. Das ist ja schon ganz oft mein Take. Männer sehen Frauen eben als Sexobjekte, sexualisieren, sehen da ja wenig die Persönlichkeit, sind da wenig mit der, besonders bei Frauen, die vielleicht, wenn das hier so dieses klassisch sexistische Frauen sind jetzt wieder super, alle Frauen sind super emotionsbetont und da können ja Männer nicht mit und so, keine Ahnung, wenn wir uns in diesen sehr stereotypen patriarchalen Rollenbildern bewegen. Und dann glaube ich, machen Männer sich das einfach selber, das Leben schwer. Wir reden hier immer wieder von einer Male-Loneliness-Epidemic und dabei sind Männer einfach nur einsam, weil sie nicht in der Lage sind, Beziehungen zu bilden. So, und dazu gehören auch Freundschaften. Ja, und das ist mein Hot-Take dazu, dass Männer einfach mit Frauen nicht befreundet sein können, weil Männer haben eh schon kein Konzept von die allermeisten Frauen, die ich kenne. Ich bin selber so eine Frau. Ich weiß viel zu viel über die süße Kellnerin im Café. Ich habe Beziehungen mit Menschen, wo man sagt, was ist das für eine Art Beziehung? Mit meiner Fleischereifachverkäuferin bin ich auf du und wie war es Wochenende? Ich weiß wirklich jedes Traumata meiner Friseurin. Das sind nicht Freundinnen von mir unbedingt, aber ich habe mit denen verschiedene Arten von sehr divers gelebten Beziehungskonstrukten mit schon tiefer Bindung irgendwie, tiefen Verbundensein. Ich sehe das bei Männern nicht. Ich sehe das bei Männern ja nicht mal, wenn die sagen würden, sie sind beste Freunde, bei vielen Männern. Ja. Und dann geht das natürlich erst recht nicht. Ich erlebe das auch im Coaching, wenn Beziehungen sich trennen und die bleiben aber Eltern, obviously, weil du kannst ja das Kind jetzt nicht mehr nachträglich irgendwo rinschieben. Ja, ist ja da. Eltern bleibt man. Mhm. Und oftmals ist es die Frau, die gegenüber dem Mann noch eine Liebe fühlt. Weil er ist ja der Papa der Kinder und dann ist die irgendwo liebevoll mit ihm, weil sie will, dass ihm gut geht. Sie kümmert sich irgendwie um Dinge und er rafft nicht, dass die trotzdem getrennt sind. Er rafft nicht, aber wieso hast du noch Liebe für mich? Ja, Brudi, weil das ist eine andere Art von Liebe. Und das erlebe ich zumindest im Coaching, dass das ganz schwer zu halten und aushaltbar ist und zu interpretieren und irgendwie auch, ist natürlich auch verwirrend irgendwie, ne? Welche Form von Liebe haben wir jetzt und was ist, wie gestalten wir die Beziehung daraus und so. Aber das ist halt mein Take. Also diese emotionale Analphabetisierung von Männern, glaube ich, ist wieder mal das Problem. Und dann will ich gar nicht nur auf Männern rumhacken. Ich kenne auch viel zu viele Frauen, die auch Männer so als, du brauchst einen Mann, damit du wertvoll bist. Ich brauche eine Beziehung. Eine gute Frau, du bist nur eine gute Frau, wenn ein Mann dich auch gut findet. Ne? Male Gaze, dieser Leben für den männlichen Blick sozusagen, für die männliche Bestätigung. Auch wieder einfach Opfer vom Patriarchat. Ne? Aber das kommt dann so zusammen. Ne? So ein Mann, der sich sowieso nicht gut auskennt mit Beziehungen und wie unterschiedlich die sein können und wie tief und wie man die gestalten kann. Und so eine Frau, die sagt, oh, ist mir auch sowieso ganz wichtig, dass ich einen Mann habe, weil sonst bin ich ja nichts wert in dieser Gesellschaft.
Das mischt sich dann irgendwie auch noch so komisch mit der Monogamprägung. Weil wenn wir jetzt das alles mal,
ja.
wenn wir das jetzt dann nochmal so mit reinnehmen, ne? Also das alles, was du gerade gesagt hast. Jetzt mischen wir das aber nochmal. So, was gibt es da eine Chance für eine Frau? Also entweder ist sie dann in Beziehung, aus welchen Gründen auch immer, oder zumindest einfach erstmal nicht Single. Also die Beziehung entwickelt sich ja dann, im besten Fall. Aber vielleicht ist es auch erstmal das, was du gesagt hast, ist vielleicht auch ein Motivator, ist halt dieser Male Gaze. Und dann sind sozusagen, dann bleiben irgendwie Frauen vielleicht deswegen schon mal ein bisschen weniger übrig. Also ne, das trifft ja jetzt lange nicht auf alle zu, aber die potenziell irgendwie auf dem Freundschaftsmarkt, würde ich es jetzt mal sozusagen einfach mal betiteln, sind. Und selbst wenn die dann noch, ne, weil also kommt die monogame Prägung dazu, dann ist es sowieso komisch, wenn die sich dann noch mit Männern trifft. Einfach um mal Tischtennis zu spielen oder so.
Richtig, das ist halt die Mononormativität, darf dann auch nur einen Mann in deinem Leben geben.
Das ist alles so eine ganz komische Mischung, wo ich mir denke, ich wollte doch nur Tischtennis
spielen. Und haben wir nicht alle schon mal jemanden kennengelernt, wo man sagen würde, also ich stehe ja auch auf Männer und auf Frauen und trotzdem bin ich nicht mit jedem Mann und jeder Frau zusammen, weil du lernst ja Menschen manchmal auch kennen und merkst, ach Gott, nö, fick jetzt nicht so geil deine Persönlichkeit und wir haben jetzt auch nicht 100% denselben Humor oder die gleichen Werte, da kommen wir gleich auch noch drauf, so zum Thema Mythos. Ich würde mal sagen, was die Forschung sagt. Die Sozialpsychologin April Bleske-Retschek befragte hunderte Männer und Frauen zu ihren gegengeschlechtlichen Freundschaften. Sie fand, dass Männer deutlich häufiger sexuelles Interesse an ihren Freundinnen verspüren und oft glauben, diese würden dasselbe empfinden, während Frauen die Freundschaft eher als platonisch sehen. Trotzdem gaben beide Geschlechter an, solche Freundschaften als wertvoll zu empfinden. Eine Analyse in The Economist zeigt, dass Cross-Sex-Freundschaften, also gegengeschlechtliche Freundschaften, in Ländern mit hoher Geschlechtergleichheit verbreiteter sind. Männer finden ihre Freundinnen zwar häufiger attraktiv, sehen sie aber dennoch als Freunde. Und da sehe ich komplett die Bestätigung darin, dass Männer einfach Frauen als Objekt sehen, als du dienst mir und meiner Lusterfüllung oder meiner Beziehungserfüllung oder was auch immer ich mir da vorstelle und dass das einfach ein Zeichen davon ist, dass wir so eine Geschlechterungleichheit haben. Und der letzte Punkt ist, Psychologinnen betonen, dass platonische Freundschaften möglich sind, wenn beide ihre Grenzen kennen und offen über Gefühle sprechen.
So, jetzt haben wir ja schon, was war es, Folge 5 oder so, gerne nochmal reinhören, Freunde bumsen. Da haben wir ja auch schon mal richtig doll, wir sind schon mal richtig tief eingestiegen in diese Thematik. Ja, wo sind denn eigentlich die Grenzen? Machen diese Grenzen denn eigentlich Sinn? Und ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht letztendlich. Also es ist ja völlig egal. Also für mich eigentlich ist es, glaube ich, gar nicht mal so wichtig. Also diese Befragung gut und schön, das mal so als Ist-Zustand mal rauszufinden und da vielleicht mal eine Statistik auch zu machen. Und eine Statistik von so einem hochdynamischen Gebilde oder von so einem hochdynamischen Konzept zu machen, ist auch wieder, also fast ein bisschen hinfällig, glaube ich. Weil da steckt ja einfach so viel Bewegung drin, wie sich diese Beziehungen, die da vielleicht schon bestehen oder wie sie vielleicht bestehen könnten, sollten, wie die sich entwickeln könnten. So in alle Richtungen.
Könnten und sollten. Ja.
Ja, sollten. Ja, oder auch nicht. Also ich meine jetzt nur von dem Status, den man miteinander hat, wie platonische Freunde. Weißt du, so, nur das meine ich. Also klar, die Beziehung entwickelt sich, aber nicht unbedingt ein Moduswechsel. Aber es ist halt durchaus möglich und es ist auch durchaus möglich, mit jemandem, der zum Zeitpunkt der Befragung komplett davon ausgegangen ist, ich sehe das hier ganz platonisch. Ja, vielleicht morgen nicht mehr. Mein Gott. Aber ich frage mich auch ein bisschen, warum so drauf festnageln? Also so auf diesen Wert an sich oder auf diesen Mythos an sich. Weiß ich nicht. Das ist viel, viel zu doll. Also ist auch hier wieder, so wie in romantischer Beziehung, diese Stabilität, die wir uns mit einem Status oder mit einem Titel geben, na, die glaube ich einfach nicht. Also sie ist da, sie ist real, ja. Wir halten uns aber daran fest und damit blenden wir auch wieder irgendwie das aus, was hier gerade zwischen uns passiert oder was sich hier zwischen uns entwickelt. Und ich glaube, wir könnten einfach sagen, ey, wir haben das weiterhin in der Hand. Wir haben diesen hochdynamischen Prozess in der Hand und können Verbindungen daraus schöpfen, weiterhin einfach ehrlich miteinander zu sein. Und dann ist es Freundschaft oder nicht. Aber irgendwie, glaube ich, ist das ist für mich eine andere Art von Stabilität, als dieses Kartenhaus einfach die ganze Zeit aufrechtzuerhalten.
Nächster Mythos?
Yo.
Achtung, Achtung. Es folgt Werbung.
Tobi, ich weiß nicht, wie ich den Leuten das erklären soll, ne?
Was meinst du?
Na, alle reden ja über ETF-Sparpläne, ne?
Ja, schon mal von gehört.
Der Dernis, der hat noch Pickel am Mund, aber redet auf YouTube darüber, dass jeder ETFs machen soll zur Altersvorsorge.
Klingt nicht so gut oder profihaft.
Na, das habe ich jetzt schon auch durchklingen lassen mit meiner Betonung, ne? Das ist eine richtig dumme Idee. Weißt du, warum?
Warum denn?
Es gibt sowas, das nennt sich rückwirkende Rechtsprechung. Schon mal gehört?
Noch nie.
Hast du schon mal davon gehört, dass Versicherungsverträge bis 2005 steuerfrei sind?
Das schon. Mhm. Das ist mir komplett geläufig.
Echt, wirkt gar nicht so grad. Aber ich nehme es mal. Das liegt daran, dass keine rückwirkende Rechtsprechung gibt in dem Bereich.
Was bedeutet das?
Es gab eine Gesetzesänderung und Erstverträge seit 2005 müssen besteuert werden. Aber die von davor bleiben davon nicht angetastet. Aber die von davor bleiben davon unangetastet. So. Was hat das jetzt mit deinen ETF-Sparplänen zu tun? Die haben rückwirkende Rechtsprechung. Jetzt gerade überlegt sich unser kleiner Freddy Boy, ist er der Typ, der hier Deutschland regiert?
Mhm. Ja?
Du, wäre doch eine ganz lustige Idee, wenn wir ETF-Sparpläne nicht nur besteuern, muss auch noch Rentenkassenbeiträge zahlen.
Boah, da freue ich mich ja richtig als jemand, der bisher nett gespart hat.
Absolut.
Und das weitermachen möchte.
Das heißt, am Ende bleibt weniger für dich übrig.
Aber was mache ich denn jetzt damit?
Na, man sollte diese ETF-Sparpläne eben mit der rückwirkenden Rechtsprechung belegen.
Weißt du was, das ist mir viel zu kompliziert.
Ja, pass auf.
Kannst du mir da helfen?
Das ist der Sinn von dieser Werbung, mein Schatz. Wunderbar, so. Wenn diese Frage jetzt bei dir aufkam.
Mhm.
Mein Link zur kostenlosen und unverbindlichen Erstberatung findest du bei Instagram in meinem Linktree.
Geil, dann mach ich mal direkt einen Termin.
Wunderbar.
Werbung Ende.
Gegensätze ziehen sich an. Die Behauptung ist, Menschen mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften passen am besten zusammen, denn sie ergänzen einander, Gegensätze ziehen sich an.
Ja, kann sein. Macht
einfach,
für mich komplett,
einfach ja,
macht,
nein.
Macht für mich komplett Sinn. Im Sinne von, wenn wir ausreichend Überschneidungen haben.
Mhm.
Ich glaube, wenn wir in sehr, sehr wenigen Grundwerten übereinstimmen, dann kann es sehr beflügelnd sein, wenn jeder ganz viele bunte, verschiedene Sachen in so eine Beziehung mit reinbringt. Ist aber diese grundlegende Überschneidung gar nicht da, dann finde ich es auch voll komisch, was du da alles anders machst als ich.
Ich kann das halt komplett nachvollziehen, weil ich finde halt Menschen, die sehr gegensätzlich zu mir sind, einfach super spannend. Na, ich brauche ja eine hohe Erregung, also tatsächlich einfach einen hohen Impuls. Finde ja Harmonie und gleich, ich brauche das, weiß ich heute, für mein Nervensystem und so, aber ich finde es ja kotzen langweilig, also gar keinen Bock. Mhm. Ne? Lieber regelmäßig Reibung und Konflikt und Missverständnis und ja, Wachstum, bla bla bla. Insofern, ja, cool, aber ich habe deshalb auch, glaube ich, unter Umständen eine hohe Beziehungsausfallquote. Weil wenn das zu doll wird mit den Unterschieden und wenn gerade in Wertesystemen, würde ich sagen, die Unterschiede dann zu doll sind, so Lebensstil und Wertesystem, natürlich auch in Fähigkeiten, dann ist halt einfach Beziehung nicht. Also kann sein, Gegensätze ziehen sich an, ja, dass sie sich anziehen, ja. Aber das Beziehung, glaube ich, wird eher schwerer durch Gegensätzlichkeiten. Na, wie geil ist denn das, wenn man so... Ist auch langweilig, deswegen, ne, ist auch sehr langweilig, wenn man da immer eine große Gleichheit hat, aber für Beziehungen ist ja super stabil. Mal gucken, was die Forschung sagt. Eine Auswertung von Partnerstudien zeigt, dass Paare sich in fast allen Eigenschaften ähneln. Ob Religiosität, politische Einstellung oder Lebensstil. Partner teilen etwa 90% ihrer Merkmale. Unterschiede können kurzfristig aufregend wirken, führen langfristig aber häufiger zu Konflikten. Die amerikanische Psychiaterin Christine Adams weist darauf hin, dass das Konzept, jemanden zu suchen, der einen ergänzt, irrational ist. Paare mit entgegengesetzten Persönlichkeitszügen erleben oft mehr Streit und fühlen sich nicht ausgeglichen. Langfristig stabile Beziehungen basieren auf gegenseitiger Wertschätzung und gemeinsamen Zielen.
Schön. So. Ja, ja, na genau. Und ja. Auch hier wieder. Was erwarte ich denn von dieser Partnerschaft? Ne? Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, dass das einfach so, also auch diese Aussagen, die da gerade getätigt werden, die irgendwie mit positiv oder negativ zu bewerten oder überhaupt irgendwie einzuordnen, weil ja, bin ich in Partnerschaft, weil ich ein bisschen Strobo brauche, dann ist das doch perfekt. Ist es, weil ich so ein Dopamin-Junkie bin? Ja, dann gib ihm. Fühlst du dich dann damit ausgeglichen? Das ist eine andere Frage. Aber möglicherweise ja. Je nach Konstitution und Position auf dem Neurodiversitätsregler und so weiter und so fort. Ne? Wenn ich jetzt mal wieder einfach nur auf der Suche bin nach einem Partner bis ans Lebensende, dann bin ich vielleicht auch tatsächlich mehr auf der Suche nach jemandem, der zu dieser Ausgeglichenheit führt und der zur Ruhe und Harmonie. Also ne, das, was gerade gesagt wurde. Das, was weniger Streit bedeutet, das, was weniger Reibung bedeutet. Und das, was alles für Stabilität spricht. So gehst du ja auch nicht rein. Also so geht ja keiner in die Beziehung rein. Man merkt es halt irgendwie so unterschwellig. Also versteht der andere mich einfach? Muss ich Sachen einmal erklären oder fünfmal? Muss ich für den immer andere Worte finden, als die mir gerade als erstes einfallen? Solche Sachen, ne? Sowas merkt man vielleicht so ein bisschen unterschwellig.
Merkt man auch sehr oberschwellig, würde ich sagen. Das ist nicht sehr unterschwellig. Das merkst du ja immer daran, dass dann Konflikte nur schlimmer werden, dass man sich nicht versteht. Und das haben wir ja auch ganz doll gestern gehabt, zum Beispiel erst. Mythos: Glückliche Paare streiten nicht. Behauptung: In guten Beziehungen gibt es keine Konflikte oder laute Auseinandersetzungen.
Ist das so?
Wenn das stimmt, haben wir keine gute Beziehung auf jeden Fall.
Nee, haben wir eine ganz beschissene Beziehung. Guten Beziehung? Ja, aber das, also die Antwort steckt eigentlich in den Mythen schon von vorher. Also in den verschiedenen Segmenten. Streiten wir? Also für mich ist auch ganz krass. Für mich sind inzwischen diese zwei Begriffe vollkommen anders konnotiert. Also wenn du mit Konflikt kommst, dann ist das für mich schon gar nicht mehr Streiten. Also du zum Beispiel benutzt das ja, das Wort Konflikt auch ganz gerne als Verb. Also du sagst
wir
dann,
konflikten, ja.
Wir konflikten. Genau. Wir streiten klingt irgendwie für mich, ich weiß gar nicht warum, aber hat sich so entwickelt bei mir. Es klingt für mich immer ein bisschen hohl und zerstörerisch. Und Konflikten ist für mich immer der Weg zum was besser machen, was heilen, zum regulieren, weil ich endlich mal gesagt habe, was mich nervt und so weiter und so fort.
Gott, das ist so gut, wenn du endlich mal hinkriegst zu sagen, was dich nervt. Aber manchmal muss ich davor eine Stunde halt palabern. Das ist dann anstrengend für uns beide.
Ja, das nervt mich dann auch schon.
Ja, sag doch einfach von Anfang an. Glaubst du, denkst du, wir streiten mehr oder wir konflikten mehr?
Ich glaube, wir konflikten viel mehr, so wie ich eingangs vorhin gesagt habe.
Was wäre denn Streiten für dich? Ah doch, wir haben, bevor ich abgereist bin, haben wir gestritten. Da war ich so ein bisschen angespannt.
Ja. Ja, ich merke das immer genau an dem Punkt, wo ich, ganz frustrierende Energie irgendwie bei beiden ist und wenn sich das so anfühlt, als würde es nirgendwo hingehen. So richtig. Ja, weil dann sind wir immer dann sind wir immer halt in so sich wiederholenden Loops. Das führt dann zu noch mehr Frust und dann ist das so eine hässliche Spirale. Bis es entweder einer schafft, das zu erkennen und da mal ein bisschen Ruhe reinzubringen und wirklich auszubrechen, indem man sich ganz viel Mühe gibt mit einem Perspektivwechsel oder indem es dann einmal richtig doll eskaliert, damit dann ein anderer das mitkriegt. Manchmal muss das Fass auch irgendwie scheinbar erstmal überschwappen, jedenfalls kenne ich das von uns so. Ja. Weil das ist dann einfach ein guter Marker für, oh, hier war es ja zu Ende. Und bis dahin war es so scheinbar aber irgendwie aushaltbar und dann hat man da irgendwie weiter gestritten und nicht konfliktet.
Ich hatte neulich eine Frage auf Instagram, da meinte eine Frau so, du sag mal, ist es normal, wir sehen uns super wenig und wenn wir uns sehen, dann machen wir auch nur Dinge, die Spaß machen zusammen, wir wohnen noch nicht zusammen und haben keine Kinder zusammen, wir streiten nie. Wo ich dann so meinte, ja Schatz, ihr habt keine Überschneidung und ihr streitet nicht, ist doch logisch. Also ich habe auch das Gefühl, je enger Menschen, wir machen Business zusammen, wir wohnen zusammen, teilweise erziehen wir ein Kind zusammen. Das sind ja auch alles Konfliktfelder. Ne, die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, erhöht enorm die Potenz auf Verletzungen und auf Verletzlichkeiten. So. Und da würde ich halt sagen, also leb mal mein Leben eine Woche und erleb keine Konflikte. Ne?
Ja.
So viel Spaß an Personen mit einer schlechten Konfliktfähigkeit. Und gleichzeitig kommen dann eben so genetische Faktoren, finde ich auch immerhin, also finde ich nicht, das ist so, hinzu, wie schnell überreguliert dein Körper denn? Ne? Also ich habe ja nicht nur Slow-Mau, ich habe ja auch noch Slow-Kommt. Also bei mir werden ja alle so Adrenalin, Noradrenalin, es wird ja alle raus hier schossen und dann langsam abgebaut. Das heißt, ich habe auch eine krasse körperliche Übererregung. Dazu kommt dann einfach ich bin ja jetzt auch nicht ganz dämlich. Also meine Synapsen sind relativ schnell am Verschalten. Und dann hast du so einen Domino-Effekt. Ich glaube also, dass viel am Konfliktpotenzial in einer Beziehung einfach auch Persönlichkeit ist. Und natürlich aber auch viel Prägung und natürlich aber auch viel Skills. Na, ich kenne Personen, die meditieren seit 2000 Tagen am Stück. Und haben sich trotzdem im Streit nicht im Griff. Kannst du halt auch ganz viel machen, ohne wirklich inhaltlich an etwas zu arbeiten. Ne? Und gucken, was die Forschung sagt. Der US-Psychologe John Gottman, wir reden ja immer wieder, ne, Olle Johnny, untersuchte mehr als 2000 Paare. Er stellte fest, dass die Häufigkeit und Heftigkeit von Streitigkeiten nicht vorhersagt, ob ein Paar glücklich bleibt oder sich trennt. Viel wichtiger ist das Verhältnis von positiven zu negativen Interaktionen. Erfolgreiche Paare zeigen bei Konflikten 5 positive auf eine negative Interaktion und im Alltag sogar 20 positive auf eine negative. Reden wir gleich drüber, was das ist. Streit kann konstruktiv sein, wenn beide respektvoll bleiben, aktiv zuhören und Kompromisse suchen. Paare, die Konflikte vermeiden, erstarren oft in Distanz oder Gleichgültigkeit. Jetzt kann man hattest ja sagen, ja, wir vermeiden Konflikte nicht, wir haben einfach keine. Was hatte ich schon mal?
Hattest du das schon mal, dass du irgendjemanden hattest, mit dem sich einfach gar nicht streiten ließ vielleicht auch? Oder der
ja, du.
Einfach gar nicht,
ja,
das
du.
Stimmt ja gar nicht.
Na doch. Unsere ersten 1-2 Jahre unserer Beziehung. Oh nein, es gab noch jemanden vor dir. Also ich bleib bei du. Du bist auf jeden Fall schwer zu streiten.
Okay, damit hast du einfach Unrecht, aber erzähl weiter.
Okay, danke. Ich hatte einen Ex-Partner, nennen wir ihn jetzt einfach mal Christoph. Und dieser Mensch, es war unmöglich, den wütend zu machen. Wirklich unmöglich. Es war unmöglich. Okay. Und wenn ich mich aber aufgeregt habe, dann hat er einfach da gesessen und es ausgehalten und geschwiegen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ich erinnere mich an so eine Situation, da kam ich in die Küche nochmal. So, ich bin gerne jemand, ich meckere dich voll, dann gehe ich ein paar Schritte weg, dann fällt mir wieder was ein, dann komme ich zurück und meckere weiter. Mein Vater sagt, das habe ich von meiner Mutter, wir sind da, ne, wir meckern, du hörst uns in jedem Raum meckern und dann kommen wir zurück und die Sachen, die du nochmal hören sollst, die sagen wir dann nochmal laut. Und dann kam ich wieder zurück in die Küche und habe ihm das so gesagt und er hat wieder nicht reagiert und dann lagen da zwei Mandarinen. Und dann habe ich so diese beiden Mandarinen so genommen, ihm so ganz tief in die Augen geschaut und habe die so auf den Boden geworfen.
Okay.
So 3-4 Meter von ihm weg, weißt du, so. So wütend war ich, dass ich die Mandarinen so auf den Boden geworfen habe. So wütend, ja. Essensverschwendung habe ich gemacht. Doch. Oh.
Wie, ihr habt nicht mehr gegessen?
Doch, natürlich, aber mit Essen spielt man nicht oder so, du weißt wie. Was sind denn jetzt diese positiven zu negativen Interaktionen? Johnny schreibt es in seinen Büchern, die, ach Schatz, wie heißen denn diese Bücher immer? Die 8 apokalyptischen Reiter einer Ehe, heißen die so, wo es also darum geht, wann trennen sich Paare? Was sagt die Wissenschaft? Was hat er rausgefunden? Und ein ganz großes Ding ist zum Beispiel Augenrollen im Streit. Dieses, na, so dieses Augen hochrollen und dieses, ich kenne das körperliche Gefühl dazu auch, diese große, ist eine riesengroße Erschöpfung. Macht aber eine riesengroße Abwertung beim anderen. Mhm. Also bei mir, ich fange immer an, Augen zu rollen, wenn ich so merke, oh nee, nicht schon wieder, jetzt wird es anstrengend irgendwie. Ne? So, wir landen in einem Loop irgendwie, so Frustration auf meiner Seite, ne? Und Frustration eben, auf
genau,
meiner
also
Seite.
Genau, ganz oft, wenn man diesen Loop halt schon kommen sieht, ne? Und du schon so, so richtig wie in so einer Achterbahn und du bist so, ach ja, die nächste Abfahrt.
Ja, genau.
Kacke.
Und das ist zum Beispiel so, ne, natürlich auch tatsächlich Beleidigung, natürlich auch Gaslighting. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene negative Interaktionen und genauso aber auch positive Interaktionen. Ist also Lob, Anerkennung, liebevolle Berührungen, alles, was halt so eine Beziehung positiv macht. Ja, und da finde ich halt krass, 20-1 und im Konflikt immer noch 5-1. Kannst du dich erinnern, an Positives erinnern aus unserer, also wir haben ja jetzt, wie gesagt, vor 14 Stunden konfliktet. Kannst du dich erinnern, was da positiv war? Hab ich was Positives gemacht? Kannst du dich an was Positives bei mir erinnern?
Ja, dass du zum Beispiel zwischendurch selbst an dem Punkt, wo du noch völlig aufgeregt bist und wo du auch noch getroffen bist von irgendwas, was ich vorher gesagt habe, und wo du immer noch nicht irgendwie das bekommen hattest, wonach du so geschrien hast, zwischendurch trotzdem mal kurz droppst, ich will dich damit nicht verletzen, und ich will, dass wir das hier hinkriegen. Also einfach, was für ein Navigationsmove zwischendurch, einfach mal so, der auch ja, auch gar, also tatsächlich ja auch gar nichts zu tun hat mit allem, was sonst so da ist.
Ja. Weil ich finde es wichtig, dass man das zwischendrin mal auch hört, nochmal so, ey, ich merke ja, dass dich das gerade aufregt und irgendwie trifft, was ich sage. Das ist echt nicht mein Ziel. Ich will eigentlich gerade einen Punkt rüberbringen. Hilf mir dabei, das verständlicher rüberzubringen. Was brauchst du von mir? Und dann sind wir auf diesen Punkt gekommen mit, ich fühle mich nicht verstanden auch, ne? Dass du das ganz doll brauchst, das für dich verstanden zu fühlen. Ich brauche das natürlich auch, aber es ist so. Ja, wir reden dann halt so gegeneinander und nicht miteinander.
Also so ein Beispiel.
Ja, bei dir,
ne?
Ist es,
ja.
Bei dir ist es immer, wenn ich weiß, du bist noch, eigentlich bist du noch total aufgeregt und dass du es dann aber trotzdem immer noch hinkriegst, mir zu versichern, dass du mich über alles liebst. Und dann hast du auch gestern noch, ich liebe dich wirklich, gesagt, als ich meinte, ja, ich weiß, dass du mich liebst. Ich liebe dich wirklich.
Ja.
Obwohl ich den Tonfall von, nur jetzt gerade fuckst du mich auch echt ab, den höre ich schon auch noch so mit drin. Ja. Das finde ich auch immer gut, dass wir so ein, diesen Rahmen von, ey, das ist hier schon, wir sind in Liebe miteinander, den finde ich gut, dass wir den haben. Nächster Mythos.
Ja.
Wenn Vertrauen einmal gebrochen ist, lässt es sich nicht wiederherstellen.
Einmal gebrochen ist, lässt es sich nicht wiederherstellen. Halte ich für einen Mythos, aber ich bin auch ganz ehrlich, bei all der Erfahrung, die ich damit habe, egal auf welcher Seite, sowohl der, der gerne hätte, dass man ihm wieder vertraut, als auch der, der sowieso ein Vertrauensproblem hat gegenüber Menschen und da schon ein bisschen dran gearbeitet hat. Muss ich aber auch ganz ehrlich zugeben, ist so ein bisschen, sind immer noch viele Fragezeichen in dem Thema für mich da, weil ich glaube, es ist immer so sehr, sehr individuell, was denn jetzt ein Gegenüber braucht.
Meinst du gerade sowohl als Person, die Vertrauen schon mal zurückhaben wollte, als auch als Person, von der Vertrauen gefordert wurde?
Genau, sind da noch viele Fragezeichen für mich da, weil ich glaube, dass das so, oder ich bilde mir ein, dass es so sehr individuell ist, wie die Leute da so in ihren Denkmustern stecken, was sie glauben, was dafür nötig ist. Also jetzt mal auf der passiven Seite. Wenn jemand für dich sozusagen das Vertrauen wiederherstellt, bist du denn dann aktiv auf der Suche nach Markern dafür? Oder brauchst du ganz genau hier und da eine Form von Beweis? Also ist es ein Bessermachen von ähnlichen Situationen oder ist es ein so, also ne, ich glaube, das fühlt jeder irgendwie so ein bisschen anders, wann das wieder okay ist. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass einige so gestrickt sind, dass sie, dass die Verletzung irgendwie heilen muss, aber völlig unabhängig von dem Vertrauen, wenn es ein Vertrauensbruch
gab. Dazu habe ich noch einen Mythos, den wir gerade so reinschieben könnten.
Ah, okay. Ja.
So eine Mythos-Matruschka. Und zwar, sich entschuldigen ohne Veränderung des Verhaltens ist Manipulation.
Entschuldigen ohne.
Ja, das ist ja gerade dieses, ne, der Marker für Vertrauen. Ja. Na, irgendwie, oh, ich entschuldige mich, Vertrauen ist weg, ich entschuldige mich. Und dann gibt es eben diesen Entschuldigen ohne Verhaltensveränderung ist Manipulation. Ja, so ist noch ein zweiter Mythos mit dabei, der passt da gerade gut dazu.
Ja, gut. Ist gut, dass das nochmal ein einzelner Mythos ist. Erstmal finde ich es durchaus legitim. Ich verstehe, warum das aufgeführt wird und warum.
Hast du ja selber auch gerade gesagt, ne? Also an welchen Markern, wie bewerte ich, dass irgendwie Verhalten sich verändert hat, dass ich Vertrauen wieder schöpfen kann? Woraus entscheide ich wieder, Vertrauen zu wollen? Und ich glaube, das ist ein großer Punkt so. Ich glaube, Vertrauen ist eine Entscheidung auch ganz viel so. Und das Wissen darum, dass ich auch verkacke, dass ich Dinge, wo ich sage, die will ich von dir oder von anderen, nicht hinkriege. Unabsichtlich. Ja, dass wir alle imperfekt sind im Kern. Ja.
Ja, Vertrauen ist eine Entscheidung. Das denke ich nämlich auch. In dem Sinne von, wenn ich mich so frage, es gab auf irgendeiner Art irgendeinen Vertrauensbruch. Ich habe jetzt nicht mal ein gutes Beispiel. Dann ist für mich die Abwesenheit von Wiederholung ist schon alleine ein Marker.
Spannend, genau das sagt die Wissenschaft auch tatsächlich, ist eine Antwort aus der Wissenschaft.
Ja, also die Abwesenheit eines Vertrauensbruchs ist für mich schon alleine ein Marker. Und dann bräuchte ich, glaube ich, dazu halt einfach eine Reparatur der Verletzung. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen versuche. Und das ist es, glaube ich, irgendwie eigentlich. Also für mich, ich brauche jetzt nicht direkt einen. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich glaube, habe ich auch mal so mehr so in Geschichten, glaube ich, von anderen so mitbekommen, dass das, ich brauche jetzt erstmal wieder einen absoluten Anti- und Liebesbeweis oder wie auch immer. Also irgendwas, was, was ich auf die andere Seite von dem packe. Aber das funktioniert für mich irgendwie nicht. Abwesenheit von Wiederholung und dann habe ich doch ein Aua, dann mach doch bitte was mit dem Aua und dann war es das.
Ja.
Also selbst dann die Abwesenheit von Wiederholung, die muss ja noch nicht mal, die kann es ja trotzdem geben. Das heißt ja dann aber für mich nicht in jedem Fall, dass du, also dass es dann jetzt Zeit ist, weil ey, ich habe es dir doch schon mal gesagt und du hast doch die Verletzung schon mal mitbekommen. Thema Mythos 2 und jetzt wiederholt sich das. Ich weiß, du hast dich damals entschuldigt. Naja, dann müsste es ja jetzt eigentlich vorbei sein, weil dann kann ich dir nicht mehr glauben. Ich glaube, es wird schwieriger mit der Häufung von Wiederholungen von Sachen, die das Vertrauen hier irgendwie ins Bröckeln bringen. Aber es ist ja gar nicht in jedem Fall, es ist ja, ey, mal ganz ehrlich, es ist doch in den meisten Fällen ist es doch Unfähigkeit, aus denen Verletzungen entsteht. Wenn es jetzt aus Absicht ist, wenn ich dich mit irgendwas verletzen wollte und genau das dann mache, mich dann entschuldige und das dann nochmal mache, dann gehe ich auch davon aus, dass das ist absolute Manipulation. Also deswegen ist der zweite Mythos für mich unbedingt intentionsabhängig. Sobald hier eine Verletzung stattfindet, nicht aus Unfähigkeit, mit einem ganzen Bewusstsein, also noch nicht mal aus Absicht, aber vielleicht, weil hier mehrere Male irgendwas passiert, wo du von dem anderen aber ja wenigstens schon weißt, dass das wird eine Verletzung, definitiv. Und zwar nichts anderes. Ist auch gar kein Spielraum für was anderes. Und dann mache ich es nochmal. Dann ist natürlich so eine Entschuldigung und ein, naja, könnte aber bald wieder passieren. Und ich sage dir wahrscheinlich noch, naja, passiert nie wieder. Na ja, klar, also dann ist das eine Manipulation. Aber nicht in jedem Fall. Also ist so, wie war das damals bei den Mythbusters? So teilweise gestattet.
Okay, gehen wir vielleicht erstmal auf dieses sich entschuldigen ohne Veränderung ist Manipulation. Das ist viel zu hart. Also zu sagen, das ist so, das muss, ne, es wird sich nicht sofort verändert, das muss Manipulation sein, das ist einfach falsch. Dass Entschuldigungen Veränderung brauchen, das stimmt. Ja, du musst dich verändern, du darfst dieses Verhalten sozusagen nicht generell wieder zeigen, wenn jemand dir gesagt hat, du, das verletzt mich. Ja, so, check. Aber die Gründe dafür, warum jemand sein Verhalten nicht ohne weiteres sofort verändert bekommt, sind vielfältig. Ja? Wenn man Veränderungen nicht schafft, hat das viele Gründe, die wir herausfinden können. Na, gibt es valide Gründe, die dafür sorgen, dass das jetzt mal nicht geklappt hat oder dass es nicht sofort klappt oder sowas. Ne? Was ist da los? Und der letzte Punkt ist halt einfach Muster, was du vorhin schon meintest. Schau dir Muster im Verhalten an. Ist das eine Person mit wiederholter Unfähigkeit in genau diesem Bereich und verspricht dir aber, sich zu verändern und du beobachtest aber ein Muster von, du kannst das doch gar nicht. Du gestehst dir selber nicht ein, dass du das nicht kannst. Dann ist es ein Manipulationsversuch, weil die Person selber echt gar nicht bei sich hinguckt und nicht auf dem Schirm hat oder sogar auf dem Schirm hat, aber versucht dich trotzdem zu überzeugen, nicht zu gehen zum Beispiel. Ne?
So. Ja.
Und dieses Ding mit dem, wenn das Vertrauen einmal gebrochen ist, ne, nach Verrat, gerade nach Untreue, wenn Menschen fremdgehen, ist das Geschrei ja ganz groß, kann ich nie verzeihen, auch das ist ein Mythos, ne? Fremdgeher werden immer wieder fremdgehen, das ist definitiv so, wir können noch viele Folgen machen zum Thema Mythos, aber was sagt die Forschung? Der Psychologe Robert Enright beschreibt, dass gebrochenes Vertrauen zu Angst und Wut führt, aber nicht zwingend das Ende der Beziehung bedeutet. Wenn der oder die Verletzende Reue zeigt und bereit ist, den Schaden wieder gut zu machen, gibt es Hoffnung. Vertrauen basiert auf positiven Erwartungen und der Bereitschaft, verletzlich zu sein. Enright empfiehlt 5 Schritte Reue und Wiedergutmachung durch den Täter, konsistente positive Verhaltensänderung, respektvolle Kommunikation, Veränderungen im Denken über den Partner und gegenseitiges Vergeben. Vertrauensaufbau braucht Zeit, Einsicht und Konsequenz. Er ist möglich, aber kein Schnellreparatur-Kit.
Haben die schon Ahnung von, ne? Wie Menschen so funktionieren?
Haben die schon Ahnung von, ja. Ey, ich habe noch richtig viele Mythen, aber wir sind, was sagst du, willst du noch was machen? Soll ich dir nochmal alle vorlesen und du suchst dir noch einen aus, der noch übrig ist?
Oh, nee. Nee, das will ich nicht. Weil dann nimmst du mir die Möglichkeit, beim nächsten Mal
okay.
mit meiner Erstmeinung da rauszuhauen.
Okay. Soll ich noch einen aussuchen?
Ja, komm. Machen wir noch einen und dann machen wir einen Sack zu.
Beziehungen sollten leicht sein. Wenn es schwierig wird, ist es der Falsche, die Falsche.
Ah ja.
Ah ja. Ja, ja. Das stimmt.
Das stimmt.
Ja, das
absolut.
Das
endlich
weiß
mal
ich.
Ein Mythos, der den Namen nicht verdient hat.
Also eine gute Beziehung läuft von allein. Schwierigkeiten bedeuten, dass man nicht zusammenpasst.
Ja, glaube ich halt überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist vollkommen, also Kontext und Rahmen sind hier einfach weird beobachtet und passen hier überhaupt nicht zusammen. Alleine schon, dass der Mythos so zustande kommt. Wir haben ja immer die, oder in meinem Verständnis, seit wir mal von dieser Studie gehört haben, dass Beziehungen immer irgendwo auf der Skala zwischen stabil und gesund existieren und mal mehr, mal weniger in die eine und mal mehr in die andere Richtung gehen. Also auf diesem Regler kann der Mythos schon gar nicht existieren. Ne, weil mit jedem Konflikt ist es ja, je nachdem, wie gut die Konfliktfähigkeit ausgeprägt ist, einfach das Potenzial für Verletzungen wieder viel größer. Auch da brauchen wir wieder andere Skills, um in die Reparatur von dieser Verletzung zu kommen. Die Abwesenheit von Konflikt kann natürlich was ganz Tolles sein, wenn diese Personen irgendwie so darauf ausgelegt sind. Sie ist aber nicht das Ziel für Leute, die eigentlich Konfliktpotenzial hätten und das einfach nur nicht ausleben, sozusagen. Und deswegen ist, also es passt nicht so richtig. Wenn wir eine gesunde Beziehung führen, dann hat die vermutlich viele Seiten. Und so wie du vorhin schon den Punkt aufgemacht hast, je enger wir verbunden sind und je mehr wir Überschneidungen in unserem Leben haben, desto mehr Konfliktfelder gibt es auch einfach. Und die nicht in Konflikt am Ende auch auszuleben und auszutragen, wäre ja fatal. Wenn ich jetzt aber nochmal an die Dame zurückdenke, die auf Instagram geschrieben hat, jo, wenn ihr halt keine Konfliktfelder habt und die Beziehung auch gar nicht vorhabt, weiter zu eskalieren, dann ist doch eine schöne Beziehung. Also, weißt du, ist doch schön, dass das dann eine Abwesen, dass ihr vielleicht einfach nur die Leichtigkeit miteinander auslebt und das für euch beide vielleicht auch fein ist. Nur dann, also, ne, wenn es anders ist und wenn sich daran irgendwas ändert und dann irgendwann mal entschieden wird, ey, vielleicht ziehen wir mal zusammen, ey, vielleicht kriegen wir mal ein Kind miteinander, jo, dann kommen halt neue Konfliktfelder dazu und dann nicht mit dem Partner schon mal gestritten zu haben über Kaffeetassen oder so, oder über weniger wichtige Sachen halt, kann dann halt potenziell auch wieder ein Nachteil sein. Ne? Also das ist
Glaubst du, dass Menschen, die nicht viel Erfahrung mit dem Streit haben, potenziell auch immer schlecht darin sind zu streiten?
Heuk mal einen raus und sag einfach mal ja. Ich glaube, diese Menschen sind, also die so sehr sehr, sehr ruhig unterwegs sind. Ich glaube, die bringen eine positive Sache mit in den Streit, nämlich genau diese Ruhe. Und das Abweichen von dieser Ruhe wird gar nicht so doll zugelassen. Ne? Und das sind dann auch meistens, also alles nur Theorie von mir jetzt, ne? Aber ich schätze mal, das sind dann halt auch die weniger schnell um sich werfen mit irgendwas. Und die eigentlich, ja, die gewillt sind, auch relativ schnell wieder zu einem ruhigeren Zustand zurückzukommen und so weiter und so fort. Das sind ja erstmal alles Qualitäten, die gut in einem Streit sind, haben gleichzeitig aber das Potenzial, hier gar nicht so richtig in den Konflikt reinzugehen, vielleicht, weil sie dafür gar kein weiteres Handwerkszeug haben. Deswegen sage ich, nicht so gut sind im Streiten. Weil ich finde, so absolute Masterclass ist ja das, was, also worin ich und du und wir uns ja auch einfach üben, ohne jetzt festlegen zu wollen, ob wir da drin schon gut sind oder so. Mit wem willst du es vergleichen?
Mit Gott.
Ja,
aber
sich daran zu üben, solche Sachen zu lernen, wie ey, ich bin krass aufgeregt, ich schaff's aber, während ich dir zuhöre, dieses Multitasking von ey, ich kann aber auch meine eigenen Gefühle wahrnehmen währenddessen und ich kann meine Gedanken gerade vielleicht nicht mal nur ordnen, sondern sie sogar noch beobachten, Metakognition. Und schafft hier gerade irgendwie durch all diese Sachen durchzunavigieren, innerhalb eines erregten Zustands und weiß genau, wo ich hin möchte. Bin also in diesem ganzen Sturm absolut der fähig ist, da auf meinem Schiffchen da durchzunavigieren und dich am besten noch mit einzusammeln und ins Boot zu holen. Das wäre ja Masterclass. Mhm. Und ich glaube, das kannst du einfach nicht, wenn du nicht oft streitest. Du bringst meinetwegen ein paar sehr positive Ausrichtungen mit in so einen Konflikt, als jemand, der vielleicht andersrum gewöhnt ist, sehr gut sehr oft zu streiten, aber vielleicht deswegen noch nicht mal gut. Also die Streitqualität, auch hier, John Gottman hat es ja gesagt, die Streitqualität ist hier viel wichtiger, in dem, ob wir da draus was machen. Nicht nur für die Beziehung, sondern auch für unser eigenes persönliches Wachstum.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielleicht machen wir mal eine Streitmasterclass. Masterclass zum Thema Streiten, weil das müssen wir gezwungenermaßen. Ne? Das müssen wir lernen und müssen wir auch gerade miteinander lernen. Und all die Dinge, die da so, ne, Perspektivwechsel, Metakognition, Selbstregulation, positive Interaktion in Konflikt. Diese Neutralität, ich gehe halt auch immer, egal wie beschissen du dich gerade verhältst, meine ganz tiefe Haltung ist, du hast eine gute Absicht. Und wenn es gerade eigentlich vielleicht auch nur für dich ist oder für uns mindestens. Mhm. Ja. Das sind halt einfach, das ist ein Glaubenssatz. Da gibt es keinen, das stimmt oder stimmt nicht. Ich will einfach dran glauben, weil es hilft mir enorm, im Konflikt mit dir zu bleiben. Was sagt denn die Forschung? Eine Analyse im Guardian identifiziert, den Glauben, Beziehungen müssten leicht sein als schädlich. PsychotherapeutInnen erklären, dass Herausforderungen normal sind. Wer denkt, es müsste immer leicht sein, interpretiert Probleme fälschlicherweise als Zeichen des Scheiterns. Beziehungen sind weder ein Gefängnis, noch müssen sie sich wie Steineklopfen anfühlen. Das Akzeptieren von Schwierigkeiten entlastet Paare. Wichtig ist, ob die Beziehung trotz Konflikten insgesamt bereichernd ist. Ebenso räumt der Artikel mit dem Seelenverwandten-Mythos auf. Es gibt viele kompatible Partner und zu glauben, nur eine Person passe perfekt, kann zu ständiger Unzufriedenheit führen. Ich würde sogar sagen, es gibt mehrere gleichzeitig passende Partner. Thema Mononormativität wieder, aber so ist es halt. Ach, ja. Ja.
Schön.
Ich habe noch, so viele,
erst mit dir
ich
zu
hab
streiten, so viele und dann richtig viel über Streit zu reden. Was?
Ja. Meinst du, das habe ich absichtlich für den Podcast heute so vorbereitet? Oder habe ich absichtlich gestritten gestern? Oh. Ich sage, ich habe gestritten, weil ich meine Tage kriege. Aber
ja, würde ich
du
jetzt
wirst
auch
es nie herausfinden.
Sagen.
Mhm.
Ja.
Sehr schön, du kleinen Schnullermaus. Heute war mal wieder ein langer Podcast. Wir haben aber nochmal die Option, so eine Folge aufzunehmen. Machen wir vielleicht zwischendrin einfach mal, wenn wir mal wieder ein bisschen weiter voneinander weg sind. Ne? Wenn ich wieder da bin zu Hause, dann habe ich dann hole ich den Hund und dann ist Kinky-Fortbildung, Kinky-Professional und dann ist Kinky-Hypnose. Aber
das
leider ist Kinky-Hypnose Kinky-Hypnose ist aber erst nach unserer Podcast-Aufnahme. Das heißt, entweder wir verschieben den Podcast nächste Woche, dass wir vielleicht über Kinky-Hypnose reden können. Und dann würde ich eventuell im März auch BDSM-Monat machen. Ich würde gerne mit dir eine Peitsche kaufen gehen.
Ja.
Was denn, einfach so, haut sie mal raus. Du, neulich ist mir auch aufgefallen, dass unsere Fesseln am Bett rausgucken und unsere Reinigungskraft das eventuell irritieren könnte. Das ist eine Anfang 20-jähriger Pakistani. Ich weiß nicht, wie. Es steht doch immer ein Gleitgel neben dem Bett. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das so für da vielleicht
und
mal.
Irritation. Ich finde Irritation super, solange es nicht auf der Haut ist.
Ja, ja, ist vielleicht ein bisschen unangenehm, dachte ich mir. Ja, Aber das wäre mein Plan für März. Aber vielleicht hast du auch einen anderen Plan. Ich würde auch nochmal total cool finden, wenn wir so eine Swinging-Deutschland-Reise machen. Wenn wir uns einfach verschiedene Swingerclubs so raussuchen, vielleicht auch Österreich-Schweiz, einfach mal hingehen, danach einen Podcast drüber machen. Schreiben wir vorher hin, kommen wir vielleicht umsonst rein und gucken uns das mal so an, was da so gibt für Partys und Eventreihen und wer da so rumhängt. Ich hatte halt auch auf Joy Club, hat mir geschrieben, jemand, 56 Jahre alt, sag mal, bist du aha. Maria Schalow? So, ja.
Okay.
So, ja, ich höre einen Podcast. Insofern, Schatz, hier, viele Grüße. Schön, ich hoffe, du hörst auch diese Folge.
Jürgen.
Ich finde es ganz was?
Jürgen.
Wie? Achso, nee, weil nee, den Namen sage ich jetzt nicht. Den Namen sage ich jetzt nicht. Aber ich finde es ganz spannend. So, weil auf der Temple Night wurde ich auch angesprochen und erkannt von Instagram. Aha. Ich glaube, die Community ist doch recht klein.
Aha.
Und wir sind viel unterwegs und ich muss die Hunde jetzt leider, die brauchen Wasser. Ja.
Ah ja.
Mein Schatz, gut, vielleicht hören wir uns später nochmal.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin sehr heute noch gut beim Ecstatic Dance.
Cool. Stimmt. Nice. Mit deinem neuen
gibt's
Freund.
Gibt es jetzt nämlich auch in Potsdam.
Wunderbar. Manchmal. Ich kriege jetzt Besuch von einer Freundin.
Nice.
Sehr schön. Gut. Ja, bis ganz bald.
Ich habe mir alles vollgepackt. Ich dachte mir, ich gehe mal vorher noch zum Sport und dann gehe ich völlig zu, gehe ich dann tanzen.
Wunderbar. Viel Erfolg, du kleiner Pumperbär.
Bis zum nächsten Mal. Ja.
Bis dann. Tschüss, tschüss.